Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ideenfänger-Podcasts der Union-Stiftung. Heute ist bei mir zu Gast Dr. Bruno von Lutz. Er ist geschäftsführender Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts des Saarlandes hier in Saarbrücken. Herr von Lutz, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Dankeschön für die Möglichkeit, hier Ihnen was zu erzählen.
Herr von Lutz, wird Trump am 3. November wieder zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt?
Die Chancen sind auf alle Fälle für Trump sehr gut, besonders weil jetzt die Stunde seiner Bewährung da ist. Denn die Corona-Krise gibt ihm die Möglichkeit, als Kriegspräsident aufzutreten und jeden Tag natürlich ein sogenanntes Press-Briefing zu machen, eine Pressekonferenz, sodass er eine extrem hohe Sichtbarkeit hat, mit der natürlich dann der voraussichtliche Kandidat Joe Biden nicht mithalten kann. Insofern hat Trump jetzt einen gewissen Vorteil. Man liest schon, dass Trump und Biden beide gleich aufliegen in den Umfragen. Aber man weiß natürlich nicht, was passiert, wenn die Corona-Krise dann zu Ende geht, ob dann Biden mit aller Kraft wieder versucht, die Führung zu übernehmen. Aber die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, ist sehr hoch.
Also könnte man praktisch sagen, in der Corona-Krise tritt Trump als erstes Mal als Staatsmann auf? Oder wie sehen Sie das?
Ja, staatsmännisch ist das Auftreten nicht, weil er sich immer wieder mit einzelnen Journalisten auch ordinär anlegt. Aber er hat halt diese große Sichtbarkeit. Er ist immer umgeben von Experten oder vom Innenminister oder Wirtschaftsminister oder Außenminister und natürlich dem berühmten Virologen Fauci, der ihn berät in dieser Krise, sodass er da als Kriegspräsident, er verwendet das Wort War des Öfteren, er tritt als Kriegspräsident auf. Er hat jetzt auch gerade ein Gesetz in Kraft gesetzt, das ihm die sogenannten War Powers gibt. Er kann bestimmte Firmen anweisen, wichtige oder in diesem Fall hier jetzt kriegswichtige oder krisenwichtige Produkte herzustellen.
Ja, am 3. November ist es soweit. Amerika wählt dann einen neuen Präsidenten. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz was zum Wahlverfahren sagen?
Ja, das ist ja bekannterweise kompliziert. Es wird erstmal ganz allgemein gewählt. Das nennt man dann die Popular Vote. Das amerikanische Wahlsystem ist strikt ein Mehrheitswahlsystem. Das heißt, der oder die Kandidatin muss einen Bundesstaat gewinnen und bekommt dann alle Wahldelegierten für das Electoral College, die der Bundesstaat vergeben kann. Die Anzahl der Wahldelegierten hängt von der Bevölkerungszahl des Bundesstaates ab, sodass die bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie zum Beispiel Kalifornien, Texas, Florida, New York ganz besonders wichtig sind. Diese Bundesstaaten muss man erstmal gewinnen und dann hat man eine gute Chance, Präsident zu werden. Im Electoral College wird dann nochmal abgestimmt, aber die Wahldelegierten, die in dieses Electoral College geschickt werden, wählen oder stimmen normalerweise so ab, wie es ihnen vorgegeben ist, also stimmen für den Kandidaten, der in ihrem Bundesstaat gewonnen hat. Und wenn man dann über die Hälfte der Wahldelegierten hat, dann wird man eben zum Präsidenten gewählt oder ist man Präsident.
Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie denken, dass Trump gute Chancen auf eine Wiederwahl hat. Wie erklären Sie sich denn den Erfolg von Donald Trump als Präsident? Ja.
Donald Trump ist natürlich ein begnadeter Populist. Er spricht eigentlich eher den einfachen Mann und die einfache Frau von der Straße an. Das sieht man auch daran, wer ihn gewählt hat. Bei den letzten Wahlen, und das ist bei den meisten Wahlen, wählt die Ostküste und die Westküste die Demokraten. Und alles, was dazwischen liegt, jetzt mal simplifiziert, alles, was dazwischen liegt, wählt den Republikaner. Und das war eben in diesem Fall Donald Trump. Hillary Clinton war die Kandidatin der Ostküste, der traditionellen Ostküstenstaaten und die Kandidatin der Westküste, dann Oregon, Washington, Kalifornien. Trump hat die gesamten Mittelwestenstaaten gewonnen und dementsprechend auch die zu vergebenden Delegiertenstimmen dort gesammelt, sodass er ganz leicht über die Hürde gesprungen ist.
Ja, jetzt ist ja noch die Corona-Krise, also in Amerika, ähnlich wie sonst wo auf der Welt, wie auch bei uns, zugange. Also es gibt, glaube ich, viele Infizierte. Amerika ist das am meisten betroffene Land. Wie wirkt sich diese Corona-Krise Ihrer Meinung nach auf die Wahlen aus?
Wie schon gesagt, Trump geriert sich zurzeit als Kriegspräsident. Joe Biden hat nicht die Sichtbarkeit im Augenblick, die er braucht, um noch bekannter zu werden und um seine Programme bekannt zu machen. Donald Trump erscheint jeden Tag auf dem Bildschirm, er wird überall interviewt, er spricht überall, er ist in seiner Rhetorik sehr martialisch. Insofern hat diese Krise natürlich durchaus ihre Auswirkungen. Sie kann eigentlich im Augenblick Joe Biden nur schaden. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen vor der Krise, während der Krise und nach der Krise. Vor der Krise war Joe Biden im Grunde genommen der Favorit. Jetzt hat sich das in etwa ausgeglichen und man muss sehen, wie die Demokratische Partei nach der Krise reagiert. Trump hat jetzt natürlich den ganz großen Vorteil, dass ihm der Kongress ein 2,2 Billionen starkes Hilfsprogramm gewährt hat. Und das kann er sich natürlich auf die Fahnen schreiben und kann sozusagen die Wohltaten im amerikanischen Volk verstreuen. Und das wird ihm mit Sicherheit auch einige weitere Stimmen bringen.
Joe Biden wird ja wahrscheinlich der Gegenkandidat. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal schildern, wie so der Mensch Joe Biden tickt.
Ja, Joe Biden ist sehr stark geprägt von seiner 8-jährigen Vizepräsidentschaft unter Obama. Das erwähnt er auch immer wieder. Das ist mit Sicherheit auch eine wahltaktische Überlegung, dass er sich in der Tradition des Präsidenten Obama sieht. Bei jedem Auftritt erwähnt er, dass er mit Obama zusammen bestimmte Programme durchgesetzt hat. Er geriert sich als der moderate Demokrat, der dann auch von moderaten Republikanern gewählt werden kann. Das zeigt sich auch daran, dass Elizabeth Warren, seine Gegnerin, die inzwischen aufgegeben hat in den Vorwahlen, ihn noch nicht unterstützt. Es wird ja von jedem seiner Konkurrenten erwartet, dass wenn die zurücktreten, einen der anderen Kandidaten dann unterstützen. Das haben bisher Klobuchar, Kamala Harris und Pete Buttigieg, der junge Bürgermeister, der eigentlich auch gute Chancen hatte, aber jetzt auch gescheitert ist. Das haben die alle drei gemacht. Sie haben alle drei Biden unterstützt. Aber Elizabeth Warren, die eben viel linker ist als Biden, hält sich noch zurück. Es könnte auch sein, dass sie Sanders dann unterstützt. Aber Biden will auftreten als der Vermittler, der eventuell die Nation dann auch wieder einen kann. Etwas, was zum Beispiel Hillary Clinton auch wohl nicht gelungen wäre, hätte sie die Wahl gewonnen.
Wie schätzen Sie so seine Chancen ein bei der anstehenden Wahl? Also Sie haben ja gesagt, Trump kann derzeit ein bisschen auftrumpfen durch die Corona-Krise. Hat er überhaupt noch eine Chance dann?
Ach ja, das glaube ich schon. Das hängt erstmal davon ab, wie das weitergeht mit der Corona-Krise. Denn es gibt natürlich schon Kritik an Trump, obwohl die oft an ihm abtropft. Die Kritik ist eben die an Trump, dass er zu lange gewartet hat, dass er dadurch Menschenleben geopfert hat. Das kann ihm durchaus schaden, wenn das noch schlimmer wird in den Vereinigten Staaten. Man muss sehen, mit welcher Kraft dann nach der Krise die Demokraten in den Wahlkampf wieder einsteigen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass es auch noch einige Vorwahlen gibt, die noch zu absolvieren sind. Denn Vorwahlen sind immer auch eine landesweite Publicity für die jeweilige Partei. Da wird in jedem Fernsehsender darüber berichtet, es wird auf die Ergebnisse spekuliert. Also das bringt dann immer wieder für eine Partei oder für einen Kandidaten einen Push. Und da steht ja auch noch einiges an nach der Corona-Krise. Insofern würde ich Biden jetzt noch nicht abschreiben. Und vor allen Dingen hängt das auch davon ab, wen denn Biden dann als Vizepräsidenten bestimmt. Es soll ja eine Frau werden, das hat er ja schon versprochen. Und da gibt es bestimmte Kandidatinnen, die auch gehandelt werden jetzt. Und die Auswahl einer solchen Kandidatin ist natürlich eine feine strategische Auswahl. Zum Beispiel Kamala Harris ist ganz bekannt, eine hoch angesehene Juristin, ist die Senatorin für Kalifornien. Wenn man eine Kalifornierin wählt, dann verschenkt man vielleicht eine Chance, denn Kalifornien wird auf alle Fälle für Joe Biden stimmen. Man müsste dann eine Kandidatin nehmen, wie zum Beispiel jemanden aus Michigan, ein Bundesstaat, den Trump nur knapp gewonnen hat beim letzten Mal, sodass man da eventuell hoffen kann, diesen Bundesstaat zu gewinnen. Es müsste wohl eine Farbige sein, weil Trump bei den Schwarzen in den Südstaaten einiges gut zu machen hat, weil die ihn eigentlich bei dem Super Tuesday mit großer Mehrheit zum Kandidaten erhoben haben. Insofern steht er da noch im Wort. Man wird sehen, aber eine Frau wird es auf alle Fälle, ob es eine Schwarze wird oder eine Weiße oder Kamala Harris. Der Vater kommt aus der Karibik und die Mutter ist Inderin. Insofern von der Diversity würde sie reinpassen.
Vielleicht blicken wir noch ein bisschen auf die Zeit nach Trump. Es gibt ja eine talentierte Abgeordnete im Repräsentantenhaus, die aus New York kommt, die abgekürzt AOC sich nennt. Können Sie uns zu diesem Phänomen vielleicht noch was sagen?
Alexandria Ocasio-Cortez, eine junge, im Englischen nennt man das a firebrand, eine junge, aufstrebende, recht aggressive Abgeordnete, der es in New York gelungen ist, gegen den Amtsinhaber der eigenen Partei sich durchzusetzen. Das ist schon mal eine große Leistung. Natürlich reden viele schon davon, dass sie eventuell mal als Präsidentschaftskandidatin antritt oder dann vielleicht beim nächsten Mal als Vizepräsidentschaftskandidatin. Im Augenblick darf sie das noch nicht. Sie ist noch zu jung. Sie muss mindestens 35 Jahre alt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich dann in den nächsten Jahren etwas stärker zurückhalten muss in ihrer eigenen Partei, denn sie hat schon viele der Leute verprellt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da schon noch ein Messer wetzt und sie dann versucht, zu Fall zu bringen. Aber sie ist extrem qualifiziert, sie ist rhetorisch extrem gut, ist sehr kritisch eingestellt, sehr links. Sie hat auch schon Bernie Sanders unterstützt. Sie hat gesagt, Bernie Sanders ist ihr Kandidat. Man muss sehen, ob ihr das über die nächsten Jahre helfen wird.
Vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu den Zahlen im amerikanischen Wahlkampf. Also welche Geldsumme brauche ich denn, um überhaupt eine realistische Chance zu haben, als Kandidat antreten zu können?
Gut, eine genaue Summe kann man jetzt nicht nennen. Man kann sich das dann nicht so genau kaufen. Es hängt natürlich auch immer noch von der Persönlichkeit des Kandidaten ab. Aber vielleicht eine Summe. Der frühere Bürgermeister von New York, Bloomberg, der ja mit seiner Nachrichtenplattform zum Milliardär wurde, hat fast $1 Milliarde investiert, um relativ kurzfristig in den Vorwahlen der Demokratischen Partei zum Kandidaten aufzusteigen. Aber das hat ihm nichts genutzt. Er hat einfach keine Stimmen bekommen. Also er musste das nach kurzer Zeit aufgeben. Also Geld macht es nicht alles, aber mehrere hundert Millionen Dollar muss man schon aufbringen. Das sieht man auch daran, dass die Kandidaten auf ihren Webseiten dann unten immer so ein Band haben, wo man schon anklicken kann, was man spendet. Das geht dann von $5 bis $500. Also man muss Millionen aufbringen, um überhaupt in die engere Auswahl zu kommen. Die ersten innerparteilichen, im Fernsehen übertragenen Diskussionen zwischen den demokratischen Kandidaten, die wurden ausgerichtet nach den Summen, die die Kandidaten eingenommen hatten an Spenden. Das heißt, wenn man nicht bis zu einem gewissen Stichtag eine gewisse Summe an Spenden aufgebracht hat, wurde man auch gar nicht ausgewählt für die Diskussion im Fernsehen. Also Geld spielt da schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Biden hat auch, nachdem er den Super Tuesday ja gegen Sanders ganz überzeugend gewonnen hatte, enorm viel neue Spenden aufgenommen. Das sieht man, dass die Leute, die spendenwillig sind, immer dann auf den Bandwagon aufspringen, auf den Führenden, um den noch stärker zu unterstützen. Also Geld spielt eine überragende Rolle. Also 4, 5, 6, 700 Millionen muss man schon aufwenden.
Ja, unglaubliche Zahlen. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal zurück ins Saarland. Sie sind ja Vorstandsvorsitzender oder geschäftsführender Direktor des Deutsch-Republikanischen Instituts. Können Sie uns kurz was über die Arbeit Ihrer Organisation sagen?
Ja, das Deutsch-Amerikanische Institut gibt es schon über 60 Jahre im Saarland, ist gegründet worden zum 1. Februar 1957. Den Saarländern wird dieser Termin schon was sagen. Der 1. Januar 1957 war dann die offizielle Rückkehr des Saarlandes nach Deutschland. Und 4 Wochen später haben die Amerikaner in Saarbrücken eine Bibliothek eröffnet in den Räumen eines heute sehr bekannten Cafés in der Sulzbachstraße. Und nach einiger Zeit wurde das dann zum sogenannten Deutsch-Amerikanischen Institut. Es wird finanziert vom amerikanischen Außenministerium, vom deutschen Außenministerium, vom Saarland und von Mitgliedern. Man kann in der Tat auch Mitglied werden. Es gibt auch Fördermitglieder, Firmen engagieren sich auch. Wir haben die Aufgabe, die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu fördern, zu erhalten. Das ist nicht immer leicht, das schwankt auch, mal so, mal so. Und wir bewegen uns da auf den Feldern Kultur, Politik und Wirtschaft. Wir arbeiten mit allen Stiftungen eigentlich im Saarland zusammen, auch mit der Industrie- und Handelskammer, mit der ASCO-Europa-Stiftung, mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Villa Lessing, also diese bekannten saarländischen Stiftungen, mit denen wir dann eben kulturelle, politische und wirtschaftliche Veranstaltungen machen. Diskussionsveranstaltungen, Vorträge. Ein wichtiger Teil ist unser Schulprogramm. Wir veranstalten ca. 35 Workshops pro Jahr in saarländischen Schulen. Angefangen von einem Football-Workshop mit den Saarland Hurricanes, sehr beliebt. Dann natürlich das amerikanische Wahlsystem, ein Workshop zu Präsentationstraining auf Englisch, was Schülern natürlich dann sehr zugute kommt. Einen Theaterworkshop mit einer amerikanischen Theaterpädagogin und so weiter.
Ja, und wir hatten letzte Woche eine Premiere, und zwar wegen der Corona-Krise wurden ja auch alle Präsenzveranstaltungen der Unionsstiftung abgesagt. Auch Ihre Veranstaltungen sind davon betroffen. Und wir haben gedacht, wir machen mal eine Online-Veranstaltung zu dem Thema Amerika vor der Wahl. Und ja, das war sehr, sehr erfolgreich. Also zum Vortrag vom Herrn von Lutz haben über 80 Menschen eingeschaltet. In Spitzenzeiten hatten wir so 100 Zuschauer. Das Video ist immer noch verfügbar. Und wir wollen auch mit der Unionsstiftung diesen Weg weitergehen. Und ich habe gesehen, Sie haben ähnliche Angebote oder Ähnliches geplant.
Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen. Natürlich müssen wir dann auch jetzt mit der Zeit gehen. Und die Chancen bieten sich jetzt im Augenblick, weil natürlich auch das Publikum zu Hause sitzt und online geht. Insofern sollte man das nutzen. Wir bieten zum Beispiel, ab morgen haben wir das geplant, ab morgen 18 Uhr, 18 bis 19 Uhr, eine sogenannte USA-Sprechstunde an. Leute können sich über Facebook dort einwählen und dann ihre Fragen stellen, können auch die Fragen vorher schriftlich stellen. Das steht schon auf der Facebook-Seite des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Schauen Sie da alle nach und dann können Sie sich einwählen und dann schauen wir, ob wir Fragen, die Sie stellen, auch beantworten können. Wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten, auch wenn wir dann hin und wieder mal nachschlagen müssen und um Zeit bitten müssen. Wir arbeiten auch mit dem Zentrum für lebenslanges Lernen an der Universität zusammen und da ist geplant, dass wir eventuell eine Vorlesung zu den USA auch online stattfinden lassen. Also die Chancen sind jetzt da.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn sich jemand ein bisschen eingehender mit dieser Thematik Amerika vor der Wahl oder generell Wahlen in Amerika, Präsidentschaftswahlen in Amerika beschäftigen möchte, haben Sie da einen Buchtipp?
Im Augenblick nicht. Soll vorbeikommen bei uns im Institut, in der Bibliothek. Da stehen einige Bücher. Wir haben auch Informationsmaterial zum Wahlsystem und zu den einzelnen Parteien. Also am besten bei uns in der Bibliothek vorbeischauen.
Ja, Herr von Lutz, ich bedanke mich für das Gespräch. Alle angesprochenen Internetseiten, Facebook-Seiten werden wir nochmal verlinken im Podcast, also dass man das sich nochmal in Ruhe anschauen kann. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage auf Wiedersehen.
Ich danke auch. Wiederhören.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de